Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Haben Sie es erkannt? Die Internationale auf Japanisch war das, geschmettert von Demonstranten 1968 in Tokio. Ja, auch der sonst eher kulturell abgeschottete Inselstaat hat die weltweiten Wellen der linken 68er-Bewegung gespürt. Nur was blieb davon? Wo hat 1968 etwas verändert? Das ist die Frage, die uns in dieser Woche in der Weltzeit umtreibt, nicht nur in Japan. Wir sind insgesamt auf 4 Kontinenten unterwegs. Hören Sie rein in den Podcast der Weltzeit, da finden Sie alles. Ich bin André Zante und mir war die linke Protestbewegung in Japan bis zu dieser Sendung kein Begriff. Das Land ist in meinem Bild sehr konservativ, schon immer. Seit Jahrzehnten regiert fast ohne Unterbrechung die liberal-demokratische Partei und Umweltschutz oder linke Kräfte haben sich hier nie etablieren können. Aber 1968 gab es die Möglichkeit. Jürgen Hannefeld hat einige getroffen, die den Muff von 1000 Jahren in Japan verschwinden lassen wollten, auch mit Protestliedern.
Hier war der Platz. Genau hier an dieser Säule habe ich Gitarre gespielt und gesungen. Jeden Sonnabend ab 18 Uhr im Bahnhof Shinjuku. Hier kamen immer die Züge durch mit dem Treibstoff für die amerikanischen Bomber. Es war der Vietnamkrieg, gegen den wir protestierten.
Seiko Oki kennt noch alle Lieder. In den Augen der kleinen Frau glüht das Feuer des Protestes. Der Baumwollbeutel, gespickt mit Ansteckern der Friedensbewegung, enthält ein Buch mit Texten und Fotos aus jener Zeit, als sie 19 war. Aber auch mit 69 hat sie nichts von ihrem Temperament verloren. Damals nannte man sie die Madonna der Demonstranten. Mit 20 Leuten hätten sie begonnen, erzählt sie.
Irgendwann waren wir 300. Da kam die Polizei und wollte uns vertreiben. Aber Presse und Radio waren auch da. Beim nächsten Mal waren wir 3000. Am Ende sogar 7000. Immer an dieser Stelle im Bahnhof Shinjuku.
Tokio 1968. Filmaufnahmen zeigen, wie hoch es hergegangen ist zwischen Demonstranten und der Polizei. Schlagstöcke und Tränengas auf der einen Seite, erregte Debatten mit Passanten auf der anderen. Die Beamten mit Schilden und Schutzmonturen versuchen, die Demonstranten aus dem Bahnhof zu vertreiben. Etliche Studenten tragen Baustellenhelme in unterschiedlichen Farben, je nach Universität. Und Gebabo, Schlagstöcke und immer wieder Protestgesänge, sogar die Internationale singen sie auf Japanisch. Am Ende prügeln Hundertschaften von Polizisten und Zivilbeamte die Demonstranten vor sich her. Es kommt zu Festnahmen, es gibt Verletzte auf beiden Seiten. Professor Shuji Arakawa leitet das Nationalmuseum für japanische Geschichte. Seine jüngste Ausstellung hat er der 68er-Bewegung gewidmet.
1968 war ein Höhepunkt der sozialen Bewegungen weltweit. Auslöser könnte der Vietnamkrieg gewesen sein, den die Amerikaner vor allem von Okinawa aus geführt haben. Hier in Japan kamen aber eine Reihe weiterer Motive dazu. Der Protest der Bauern gegen den damals geplanten Großflughafen Narita, der Bau von Atomkraftwerken, die Verseuchung der Natur und der Menschen durch giftige Industrieanlagen, Stichwort Minamata, die Stadt mit den Quecksilbervergiftungen. All das beeinflusste die Studenten, die gleichzeitig gegen massiv verschlechterte Studienbedingungen protestierten.
Ein prominenter Zeitzeuge ist Naoto Kan. Japans Premierminister für 15 Monate von 2010 bis 2011, gehört zu den wenigen Politikern, die aus der 68er-Bewegung hervorgegangen sind. Auch er erinnert sich, dass der Vietnamkrieg eine gemeinsame Motivation bot. Aber der Protest habe nicht am Shinjuku-Bahnhof begonnen, sondern an den Universitäten. Und er habe sich an den Studienbedingungen entzündet, erinnert sich der Ex-Premier.
An der Waseda-Universität protestierten die Studenten gegen die hohe Studiengebühr. Bei uns, an der Tokyota-Industrie-Universität, gab es viel zu wenige Wohnheimplätze. Aber das Gemeinsame war, wir fühlten uns ungerecht behandelt. Wir gründeten Studentenräte, wir wollten Freiheit, wir wollten Demokratie.
'68 gab es in Japan rund 1 Million Studenten, darunter 30% an staatlichen Universitäten, 70% an privaten Hochschulen. Die größte unter den privaten, Nihon Daigaku, hatte bereits 100.000 Studierende. Um Japans Wirtschaftswachstum zu beschleunigen, blähte die Regierung Fachbereiche für Techniker, Naturwissenschaftler und Ingenieure auf, allerdings ohne die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Die Hörsäle waren heillos überfüllt, trotzdem stiegen die Studiengebühren. Für den Unmut der jungen Leute gab es kein Ventil, denn unabhängige Studentenvertretungen waren verboten. An den Unis brachen Kämpfe aus zwischen linken Demonstranten und rechten Studentenverbänden. Der Historiker Arakawa erzählt,
im Juni 68 stürmten Hundertschaften der Polizei mehrmals den Campus der Tokyota-Universität. Die linken Studenten bauten Barrikaden, trugen Helme und Schlagstöcke. Rechte Studenten unterstützten die Polizei sogar mit Schwertern. Der Staat übte ungeahnte Gewalt aus.
Zwischenzeitlich hatte die Welle der Proteste im Jahr 1968 in Japan mehr als 300 Universitäten und Oberschulen erfasst. Zenkyoto hieß die Bewegung, ein Kürzel für den Begriff studentische Selbstverwaltung.
Es war eine echte Massenbewegung. An der Tokyota-Universität haben zum Beispiel alle Fachbereiche gleichzeitig gestreikt. Und sie genossen auch in der Bevölkerung viel Sympathie. Immerhin 1,5 Jahre dauerte es, bis die Bewegung in sich zusammenfiel. Am Ende wurden die Demonstranten in die Ecke getrieben. Sie gaben auf. Übrig blieben nur extreme Gruppen, die terroristische Gedanken und auch Taten ausbrüteten.
Der damalige Premierminister Eisaku Sato hatte durchgesetzt, was als Universitätsverwaltungsgesetz in die Geschichte einging und Japans Hochschulen ein für allemal an die Kandare nahm. Es unterstellte die Universitäten dem Bildungsministerium und gewährte der Polizei freien Zugang. Das ist bis heute so. Studierende in Japan haben keine Vertretung. Das frustriert die damals Beteiligten, wie den Ex-Premier Naoto Kan, bis heute.
Im Grunde haben wir nichts erreicht. 50 Jahre später ist unsere Welt noch immer konservativ, geradezu feudalistisch. Anders als in Deutschland hat unsere Revolte in Japan nichts bewirkt, denn der Aufstand richtete sich irgendwann nicht mehr gegen den Staat, sondern nach innen. Die militanten Gruppen zerfleischten sich gegenseitig, es gab sogar Tote. Und die Massen an Unterstützern zogen sich zurück. Sie hatten das Gefühl, den Kampf verloren zu haben.
Professor Arakawa teilt diese Einschätzung.
Ich sehe das genauso wie Naoto Kan. Besonders am Ende der Massenrevolte wurden einzelne Splittergruppen gewalttätig. Es entstanden ultralinke Sekten. Die Mehrheit aber übte den Rückzug ins Private. Etliche tauchten dann später wieder auf als Mitglieder von lokalen Bürgerinitiativen in Umwelt- oder Friedensgruppen. Insofern war der Aufstand also nicht ganz vergeblich.
Die Das Interesse an den damaligen Ereignissen hat auf jeden Fall überdauert. Das zeigen die Zahlen für Arakawas 68er-Ausstellung im Nationalmuseum. Sie war überraschend erfolgreich in breiten Bevölkerungsgruppen. Von den mehr als 20.000 Besuchern kamen 40% aus der Generation der Zeitzeugen, also jener Leute, die 1968 schon erwachsen waren. Weitere 40% gehörten der Gruppe der 40- bis 60-Jährigen an. Aber viele der Besucher waren weitaus jünger. Und sie blieben länger als üblich. Das Thema stößt also noch immer auf offene Ohren, besonders bei dem 29-jährigen Saito Ikuma, der mit 100 Kommunarden in einem alten Druckereigebäude in Tokio lebt. Draußen hängt unübersehbar der Name Senshincha, Fortschritt.
Wir sind rund 100 Leute, die hier leben, die meisten Ex-Studenten. Einige sind noch echte 68er. Wir Jüngeren fühlen uns als ihre Kinder im Geiste. Wir hören gerne ihre Geschichten von damals und hoffen, dass sich ihre Energie auf uns überträgt.
Saito Ikuma ist ein Revolutionär. Eine seltene Spezies in Japan, weshalb das klapprige Haus rund um die Uhr von Sicherheitskräften belagert ist und regelmäßig Razzien stattfinden. Ihn zu besuchen könne Folgen haben, hat er uns am Telefon gewarnt. Der Gemeinschaftsraum, von dem Büros und Schlafplätze abzweigen, ist mit Fotos und Plakaten dekoriert, die meisten aus Japan, aber auch welche aus Gorleben oder wo immer sich Protestbewegungen gebildet haben. Saitos Geschichte ähnelt der seiner Vorbilder von 1968, nur 40 Jahre später.
Biramaki to ato.
An meiner Uni wurde es 2006 verboten, Flugblätter zu verteilen, die nicht vom Direktor genehmigt waren. 29 Studierende haben dagegen gestreikt. Da kamen 200 Polizisten und nahmen die Leute fest. Sie wurden alle exmatrikuliert. Ich war noch gar nicht an der Uni, fand das aber sehr ungerecht. Ein Jahr später habe ich auch studiert und nebenbei ungenehmigte Flugblätter verteilt.
2010 flog Saito Ikuma von der Uni und lebt seither von Spenden. Die reichen immerhin für Plakate, mit denen er zur Oberhauswahl 2017 angetreten ist. Die Zahl der Stimmen, die er bekommen hat, weiß er auswendig. 2931. Zu wenig für die Weltrevolution, aber genügend, um weiterzumachen, sagt der überaus gepflegte junge Mann.
Wir sind Kommunisten. Wir folgen dem Marxismus-Leninismus, also nicht der früheren Sowjetunion, sondern dem klassischen Weg. Arbeiterbewegung und Studenten müssen sich zusammenschließen und den Generalstreik ausrufen.
Die Gewaltfrage, die in linken Kreisen immer eine überragende Rolle gespielt hat, beantwortet er lakonisch.
In einer Gesellschaft wie unserer, in der nicht mal mehr gestreikt wird, ist die Frage überflüssig.
Mit anderen Wurmfortsätzen der 68er-Bewegung wollen die Senshincha-Leute nichts zu tun haben. Schon gar nicht mit Terrorgruppen, die auch in Japan unter einschlägigen Namen wie Rote Armee oder Neue Linke bekannt waren und sogar an Mordkommandos in Palästina teilgenommen haben. Aber auch das Wort SEALs entlockt Ikuma nur ein mitleidiges Lächeln. Die kurzlebige Organisation machte nur 2015 und 16 Schlagzeilen.
Das war eine schnell verblühte Studentengruppe von Bürgersöhnchen. Sie demonstrierten zwar vor dem Regierungssitz, aber nur für ihre eigenen Interessen. Sie waren nur mit sich selbst beschäftigt.
Das findet auch Seiko Oki, die 69-jährige Sängerin mit dem Baumwollbeutel und den Friedenstauben.
Am Anfang habe ich mich gefreut, weil ich glaubte, es gäbe wieder eine Protestbewegung. Aber als ich mit meiner Friedensgruppe zu ihnen stieß, damit wir gemeinsam demonstrieren, schickten sie uns weg. Wir sind Studenten gegen Atomkraft, sagten sie. Wir haben mit euch nichts zu tun. So war das damals nicht. Sie scheuen ja auch jede körperliche Berührung, umarmen sich nicht. Das macht mich traurig.
Dieses Phänomen hält Geschichtsprofessor Shoji Arakawa für symptomatisch für alle japanischen Protestbewegungen.
In Deutschland gibt es die Grünen, in Japan nicht. Der Grund, die Demonstranten verfolgen immer Partikularinteressen. Auch damals waren sie eigentlich gar nicht politisch im Sinne der Gemeinschaft. Die Anti-Vietnam-Kriegsproteste endeten, als der Vietnamkrieg vorbei war. Die Anti-AKW-Demonstrationen sind immer nur lokal gegen ein bestimmtes Kraftwerk gerichtet. All diese Widerstandsgruppen haben sich nie zu einer großen sozialen Bewegung verbunden.
Deshalb habe die Protestbewegung der 68er in Japan keine Wurzeln schlagen können. Sie hat auch nie die Dimension erreicht, die eigene Vätergeneration, die ja auch in Japan die Tätergeneration war, anzugreifen. Stattdessen kam schnell die Resignation. Das Gefühl, den Kampf ohnehin verloren zu haben, führte dazu, dass nur wenige Linke den Weg in die Politik beschritten haben, sagt Naoto Kan.
Politiker geworden sind später diejenigen, die sich an den Studentenunruhen gar nicht beteiligt hatten. Die Söhne oder Enkel der Konservativen. Schauen Sie sich den aktuellen Premierminister an, Shinzo Abe. Auch sein Großvater war Premierminister, sein Vater Außenminister. 90% aller Abgeordneten im Parlament sind Nachkommen oder Verwandte von Politikern. Die haben damals nicht protestiert, weil sie schon immer auf der Seite der Macht gestanden haben.
Seiko Oki ist eine Unentwegte. Noch heute steht sie jeden Sonnabend um 18 Uhr am Bahnhof Shinjuku und demonstriert für den Frieden. Gitarre spielen klappt nicht mehr, aber singen kann sie noch immer sehr schön.
Ich weiß auch nicht, warum ich hier fast alleine stehe. Wo sind all die anderen? Wohin ist der Protest verschwunden? Ich glaube, der Bewegung fehlte ein gemeinsames Ziel. Es gab auch keine Anführer. Am Ende ging jeder seinen eigenen Weg. Man darf das vielleicht gar nicht sagen, aber das ist Teil der japanischen Mentalität. Erst gibt es eine große Begeisterung, aber die verpufft ganz schnell. Und dann will jeder wieder seine Ruhe haben.
Die verpuffte 68er-Revolte in Japan. Jürgen Hanefeld hat die verbliebenen Anhänger getroffen. Nach Japan wollen wir uns jetzt im zweiten Teil der heutigen Weltzeit dem asiatischen Land widmen, das weltweit als Erregungsquelle gedient hat für Proteste: Vietnam. Wie steht es nun 50 Jahre später? Das wollte Holger Senzel wissen und hat sich in den Süden aufgemacht. Das war ja der Landesteil, der 1968 von den USA militärisch unterstützt wurde im Kampf gegen den kommunistischen Norden. Bei diesem Stellvertreterkrieg auf der anderen Seite waren China und Russland und es starben zwischen 2 und 5 Millionen Menschen. Und am Ende setzte sich der Norden militärisch durch, die Kommunisten eroberten das ganze Land und so entstand 1976 die Sozialistische Republik Vietnam. Und die Hauptstadt des Südens, Saigon, bekam einen neuen Namen, den des kommunistischen Übervaters.
Das Dröhnen zehntausender Mopeds mischt sich mit dem Rattern der Presslufthammer. Banken und Hoteltürme wachsen in den Himmel von Ho Chi Minh Stadt. Straßen werden erneuert. Hipster trinken ihren Kaffee Latte in schicken Bars. Die Ginkgo-Boutiquenkette vertreibt erfolgreich ein vietnamesisches Modelabel. Internetcafés eröffnen neben traditionellen Märkten mit Obst, Gemüse und gebratenen Grill. Und dazwischen die Parks mit alten russischen Panzern und MiG-Jagdflugzeugen. Reliquien eines Krieges, der bis heute die Gesellschaft bestimmt. Das Museum für Kriegsreste mitten in der Stadt. Früher hieß es Museum für Verbrechen der US-Amerikaner und ihrer Marionettenregierung. Dann Museum für Kriegsverbrechen und Aggression, bis es schließlich mit der dritten Entschärfung seinen heutigen sperrigen Namen erhielt. Der Kriegsgegner von einst ist jetzt wichtiger Handelspartner. Levi's Jeans und Nike-Turnschuhe werden in Vietnam produziert. Hardrock-Café und Ho Chi Minh-T-Shirts hängen einträchtig nebeneinander in den Souvenirläden am Bentan-Markt, ganz in der Nähe der ehemaligen amerikanischen Botschaft.
Get out, you! Get back!
This is where the Viet Cong Raiders broke in.
Anfang 1968 drangen Vietcong-Kämpfer erstmals in die südvietnamesische Hauptstadt Saigon ein. Sogar die US-Botschaft wurde angegriffen. Die Tet-Offensive erschütterte den Glauben an die amerikanische Unbesiegbarkeit. Bauern in Sandalen mit Kalaschnikows drängten die mächtigste und bestbewaffnete Militärmaschinerie der Welt in die Defensive. Amerikas Trauma wurde Vietnams Heldenepos. Onkel Ho ist immer in unserem Herzen, steht auf einem Banner über einer Seitenstraße. Ein geradezu rührend, trotziges Bekenntnis zwischen den Shopping-Malls der Metropole. Bis heute beruft sich die allein regierende Kommunistische Partei Vietnams immer und überall auf Ho Chi Minh. Revolutionär, Vater der Nation. Onkel Ho ist unumstritten, auch im Vietnam des Jahres 2018. Für die Jungen wie die Veteranen des Krieges.
Onkel Ho hat gesagt, dass wir durchhalten müssen, dass wir kämpfen müssen, bis der letzte amerikanische Soldat aus dem Land vertrieben ist. Um das zu erreichen, sind viele meiner Kameraden gestorben. Als ich auf dem Panzer saß, war ich überwältigt. Alles ging mir durch den Kopf und ich konnte nicht glauben, dass wir es jetzt geschafft haben.
Ngo Sĩ Nguyen war der Erste, der mit seinem Panzer die Mauer um den Präsidentensitz in Saigon durchbrach. Das Haus des heute 63-Jährigen ist ein kleines Privatmuseum. Kriegsfotos, Porträts von Ho Chi Minh, großformatige Hochzeitsfotos seiner Kinder, beide in der Armee. Und natürlich das Bild des russischen Panzers Nummer 390, mit dem Nguyen als junger Unteroffizier das Eingangstor zum Präsidentenpalast niederwalzte und damit die Niederlage des Südens endgültig besiegelte, an jenem 30. April 1975. Der Anfang vom Ende hatte für Südvietnam und die verbündeten Amerikaner allerdings schon 7 Jahre früher begonnen. 1968 war ein rabenschwarzes Jahr für die USA. Erst der Überraschungsangriff von 80.000 Vietcong zum vietnamesischen Neujahrsfest Tet, dann das Massaker von My Lai an 504 unbewaffneten Zivilisten. Zur militärischen Ausweglosigkeit kam die moralische Bankrotterklärung. Blau uniformierte Schulkinder mit roten Pioniertüchern sind auf Fahrrädern unterwegs. Bauern mit Strohhüten pflügen Reisfelder mit Wasserbüffeln. Kokospalmen säumen den Straßenrand. Eine ländliche Idylle. Vom Dorf My Lai selbst stehen nur noch die Grundmauern. Pham Thi Thuan, eine kleine gebeugte Frau von 84 Jahren, deutet auf die steinernen Umrisse im üppig wuchernden Gras. Hier hat sie gewohnt vor 50 Jahren.
Ich bin sehr früh aufgewacht an diesem Tag, habe Feuer gemacht und Wasser aufgesetzt. Dann hörte ich die Hubschrauber, viele Hubschrauber. Aber Angst hatten wir nicht. Ich dachte, sie werden unsere Häuser durchsuchen, vermutlich unser Vieh erschießen und wieder verschwinden, wie immer.
Die US-Soldaten der Charlie Company, junge Rekruten Anfang 20, sollen Vietcong-Kämpfer aufspüren, nordvietnamesische Kommunisten. Am Tag zuvor starb der Erste aus ihrer Einheit durch Kugeln eines unsichtbaren Feindes. Die GIs sind frustriert, verängstigt und dürsten nach Rache. Dass sie statt schwer bewaffneten Vietcong Frauen, Kindern und alten Männern beim Frühstück begegnen, macht keinen Unterschied an diesem schwülheißen Morgen. Wie im Wahn schießen sie ihre Magazine auf harmlose Dorfbewohner leer, werfen Handgranaten in Familienhütten, spießen Schwangere und Kleinkinder mit Bajonetten auf, vergewaltigen, brennen alles nieder. 50 Jahre später schreitet ein stämmiger Mann zielsicher über die schlammigen Wege zwischen den Mauerresten des einstigen Dorfes. Es regnet in Strömen, der Boden dampft in der schwülen Hitze. Vor der Ruine seines Elternhauses bleibt Pan Thanh Kong stehen. 11 Jahre alt war er an dem Tag, der seine Kindheit und fröhliche Unbekümmertheit für immer beendete.
Wir saßen in der Küche, als die Amerikaner hereinstürmten. Wir waren 6 in meiner Familie. Sie schrien, We see, also Vietcong, und stellten uns an der Wand auf. Dann haben sie geschossen. Ich fiel mit den anderen um, aber ich war nicht getroffen. Die Leichen meiner Eltern und Geschwister lagen über mir. Meine Brüder und meine Schwester, 2, 4, 6 Jahre alt. Wie können die Vietcong sein?
Heute ist Pan Thanh Cong Direktor der Gedenkstätte My Lai. Die Erinnerung an das Verbrechen zu bewahren, das sieht er als seine Lebensaufgabe. Großmutter, wir lieben dich mit deinen schönen grauen Haaren, singen die Jungen und Mädchen im Tulu-Krankenhaus im Zentrum Saigons. Kinder ohne Arme und Beine, seltsam verdrehten Oberkörpern, grauschuppende Haut. Grandma Tati Chung ist zum Frühstück erschienen im Friedensdorf für Agent Orange-Opfer. Die 84-Jährige hat lange Zeit das Krankenhaus geleitet und kommt auch jetzt, nach Jahren im Ruhestand, jeden Morgen auf ihre Station. Mittlerweile werden in der dritten Generation schwerstbehinderte Babys geboren. Noch immer ist die fortwährende menschliche Tragödie die Folge des unverantwortlichen Einsatzes des dioxinhaltigen Pflanzengiftes Agent Orange zur Entlaubung der vietnamesischen Felder, um die Ziele am Boden besser anvisieren zu können. Tati Chung hat beide Vietnamkriege erlebt. Erst den gegen die Franzosen, dann den gegen die USA. Der Sieg des Nordens über den Süden von 1975 sei auch ihrer, sagt die 84-Jährige.
Das ist der Sieg des ganzen Landes, der ganzen Nation. Es ist das Ende des Schreckens gewesen.
Da ist sie wieder, die Heiligenverehrung für Onkel Ho, der das Land geheilt und zu dem gemacht habe, was es heute ist, die Augen leuchten lässt bei alt und jung. Dabei war auch Ho Chi Minh ein Massenmörder. Bis zu 1 Million Menschen fielen den kommunistischen Säuberungen zum Opfer, darunter viele Landbesitzer und Christen. Schon vor dem amerikanischen Einmarsch in Südvietnam sollen mindestens 10.000 willkürliche Exekutionen auf Ho Chi Minhs Konto gehen. Tausende landeten in Umerziehungslagern. Auch die Folter gefangener US-Soldaten ist ein düsteres Kapitel. Aber natürlich ebenso wenig Thema im heutigen Vietnam, wie es russische Kriegsverbrechen in der DDR waren. Vietnam ist eine kommunistische Einparteiendiktatur. Es gibt keine freie Presse, Oppositionelle landen hinter Gittern. Der Staat bestimmt, wie das Volk sich zu erinnern hat. Doch der Nationalstolz, der Stolz auf den Sieg gegen die übermächtigen Amerikaner, der ist echt. Dass trotz aller Kriegsgräuel, trotz der Verwüstungen, der Millionen Toten die USA wieder zum Freund erklärt werden können, erklärt sich womöglich genau aus diesem Gefühl der Überlegenheit.
Der Krieg hat eine neue Seite in unserer Geschichte aufgeschlagen. Wir Vietnamesen wollen Frieden und Freundschaft mit allen, auch mit unseren Feinden. Wir versuchen, unser Land aufzubauen. Wir versuchen, viel über neue Technologien zu lernen, um in der globalen Welt zu bestehen.
Den besiegten und moralisch erniedrigten Feind, dessen ideologisches Konzept zwischen Hanoi und Saigon scheiterte, dem kann man souverän die Hand reichen.
Das klingt für mich fast wie die Werbemusik eines Comichelden. Holger Senzel aus Vietnam war das mit den Folgen des Jahres 1968. Und weitere Einblicke in die Bedeutung dieses Jahres für Marokko, Tunesien, Kuba, Tschechien, Frankreich und noch andere Länder hören Sie hier in den nächsten Tagen im Podcast der Weltzeit. Ich bin André Zante und sage Danke fürs Zuhören.